Führer Hauptquartier, 3. Februar 1943. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Der Kampf um Stalingrad ist zu Ende. Ihrem Fahneneid getreu ist die 6. Armee unter der vorbildlichen Führung des Generalfeldmarschalls Paulus der Übermacht des Feindes und der Ungunst der Verhältnisse erlegen. Ihr Schicksal wird von einer Flak-Division der deutschen Luftwaffe, zwei rumänischen Divisionen und einem kroatischen Regiment geteilt, die in treuer Waffenbrüderschaft mit den Kameraden des deutschen Heeres ihre Pflicht bis zum Äußersten getan haben. Unter der Hakenkreuzflagge, die auf der höchsten Ruine von Stalingrad weithin sichtbar gehisst wurde, vollzog sich der letzte Kampf. Generale, Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften fochten Schulter an Schulter bis zur letzten Patrone. Das Opfer der Armee war nicht umsonst. Sie starben, damit Deutschland lebe.
Wie geht der Starke in den Tod? Der Krieger antwortet. Die Haltung, die der Mensch dem Tode gegenüber einnimmt, zeigt seinen wahren Wert. Der Schwache zittert vor dem Tod, wie er auch vor dem Leben zittert. Der Tod ist wie das Leben eine Entscheidung, zu der nur starke Herzen sich bekennen können. Der Starke, der nach dem Gesetze wertet, hat weder Furcht noch Liebe dem Tode gegenüber. Weil er die Furcht nicht kennt, nimmt er im Kampfe seines Lebens auf den Tod nicht Rücksicht.
Meine kleine Feldhausruhe. In Todestagen, die ich nie vergaß, die ich im Traume tausendmal schon schrieb und las.
Hier ist der Moskauer Rundfunk in deutscher Sprache. Dieser erste Monat des neuen Jahres begann damit, dass die Rote Armee am 1. Januar das von den Deutschen stark befestigte und erbittert verteidigte Wilicki Luki im Sturm nahm und die ganze deutsche Besatzung niederkämpfte. Und er endete damit, dass am 31. Januar die Gruppe der Hitlertruppen, die westlich des zentralen Teils Stalingrads eingekreist worden war, völlig aufgerieben wurde. Dabei ergaben sich der Kommandierende dieser Armee, Generalfeldmarschall Paulus, sein Stab und weitere 15 Generäle.
Die Katastrophe von Stalingrad und die sich abzeichnende Zerschlagung des Afrikakorps haben Hitler endgültig in die Verteidigung gedrängt. Die Stimmen derer mehren sich, die den verloren gehenden Krieg durch rechtzeitige Friedensverhandlungen zu beenden trachten. Aber diese Bestrebungen werden sowohl durch die alliierte Forderung nach bedingungsloser Kapitulation als auch durch die kompromisslose Durchhaltepolitik Hitlers zunichte gemacht. Statt Frieden heißt die Parole totaler Krieg. Vor einer ausgesuchten Anhängerschaft holt sich Goebbels am 18. Februar 1943 in der aufgepeitschten Atmosphäre des Berliner Sportpalastes die Zustimmung.
Ich frage euch, wollt ihr den totalen Krieg? Als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können. Die Engländer behaupten, das deutsche Volk hat sein Vertrauen zum Führer verloren.
Thank you.
Leistung, die allen bisher Dagewesenen in den Schatten stellt. Wir wollen uns seiner Forderung nicht versagen. Wie wir stolz auf ihn sind, so soll er stolz auf uns sein können. In den großen Krisen und Erschütterungen des nationalen Lebens erst bewähren sich die wahren Männer, aber auch die wahren Frauen. Da hat man nicht mehr das Recht, vom schwachen Geschlecht zu sprechen. Da beweisen beide Geschlechter die gleiche wilde Kampfentschlossenheit und Seelenstärke. Die Nation ist dazu bereit. Der Führer hat befohlen, wir werden ihm folgen. Wenn wir je treu und unverbrüchlich an den Sieg geglaubt haben, dann in dieser Stunde der nationalen Besinnung und der inneren Aufrichtung. Wir sehen ihn greifbar nahe vor uns liegen. Wir müssen nur zufassen. Wir müssen nur die Entschlusskraft aufbringen, alles seinem Dienst unterzuordnen. Das ist das Gebot der Stunde. Und darum lautet von jetzt ab die Parole: Nun, Volk, steh auf und Sturm brich los!
Der Sturm steigert sich zum Orkan. Längst findet der Krieg nicht mehr nur an den immer noch weit hinausgeschobenen Fronten statt. Pausenlos fliegt die Royal Air Force jetzt ihre vernichtenden Einsätze gegen deutsche Städte. Die Abwehrstaffeln sind in massiven 1000-Bomberanflügen immer seltener gewachsen.
Von allen Seiten starten unsere Verbände, um den Feind schon lange vor Erreichen seiner vermutlichen Ziele anzugreifen. Küstenvorland stoßen Jäger und Zerstörer auf den Feind. Ein dicker Pulk, vorne ein Feindjäger. Unsere Verbände stürzen sich auf den Gegner. Der Jäger zieht seine Maschine zum neuen Angriff vor. Auf 50 Meter am Feind. Da fällt er in die Tiefe.
In der Stunde, da die Tagjäger die Pelzstiefel ausziehen, stehen die Nachtjäger unserer Gruppe auf dem Gefechtsstand und hören die letzten Ratschläge und Befehle ihres Kommandeurs, des Ritterkreuzträgers Major Willy Herget. Wenn man den schmalen Kopf mit der scharf geschnittenen Nase sieht, die dem Gesicht einen so kühnen Ausdruck verleiht, weiß man sofort, das ist ein Jäger, ein Draufgänger. Und doch war der Major ursprünglich Zerstörer, kämpfte mit dem Haifischgeschwader an fast allen Fronten und schoss am Tage an der Englandfront 14 feindliche Maschinen ab. Erst gestern Nacht waren es bei einem Einsatz wieder 2 Viermotorige, die Major Herget abschoss. Herr Major, das war aber nicht die erste Doublette, die Sie bei einem Einsatz nachts erzielten.
Nein, das nicht. Hab schon öfters mal Glück und Gelegenheit gehabt, 2 oder manchmal sogar 3 auf einmal zu frühstücken.
Wie war es denn nun gestern Nacht?
Ja, gestern Nacht, da war es so, ich wollte eigentlich gar nicht fliegen. Ich hatte eine nagelneue Maschine gerade bekommen und die wollte ich mal kurz anhand eines Werkstattfluges erstmal erfliegen. Und wie es eben so ist, ich bin mit den anderen mitgestartet, um auch mal wieder zu fliegen und flog eben die Maschine ein. Und da sah ich, wie im Osten von uns aus Bombenwürfe getätigt wurden. Plötzlich, da packte mich eben doch trotz Werkstattzuges das Jagdfieber und ich sagte mir, egal, da musst du mal nach dem Rechten gucken, was da los ist. Und ich bin etwas nach Osten geflogen und dachte, na, vielleicht hast du Glück, vielleicht findest du zufällig einen. Und richtig, wie es eben so ging, ich hatte natürlich, musste ja Glück haben, ich fand auch gleich einen, beziehungsweise ich sah ihn nicht zuerst, mein Bockfunker und mein dritter Mann, die ja ein paar Luxaugen haben. Ich sehe schon gut, aber die sehen noch besser. Und mein Piebel und mein Emil, die dachten mir, da links oben, da fliegt er. Ich mir den Burschen eingeguckt und gleich also mitgemacht und ihm versucht abzuschießen. Aber das war ein ganz alter, aber wirklich geriebener Bursche. Also so muss ich wirklich sagen, habe ich noch keinen Abschuss getätigt. So schwierig ist mir noch keiner gefallen. Also ich habe 5 Angriffe gefahren und der Bursche flog immer noch und brannte immer noch. Nun habe ich mich aber zur Ruhe gezwungen und nochmal, also alles in wirklicher Stille überlegt, wie ich das zu machen habe und dem so richtig aus günstigster Angriffsposition ein übergebracht. Endlich hat er in den rechten Motoren gebrannt und noch während der brannte, sagte mir mein Ebel, der Major, Herr Major, links über und schon wieder einer. Zeig, langsam, langsam, erst muss der runterfallen. Aber der brannte so gut und da sagte ich mir, der fällt ja sowieso runter, nimmt er gleich den nächsten, damit er der nicht rauskommt. Und da habe ich mir den anderen, der war noch ganz ruhig, das muss scheint ein Anfänger gewesen sein. Im Vergleich zum ersten flog der so ruhig, kaum, dass er mal eine Steilbiege geflogen hat oder so. Und ich meine, das sind wir ja nur gewöhnt, das sind ja auch nicht mehr die Jüngsten in der Nachtjagd. Und da habe ich dem nur einen Angriff verpasst und schon mal der. Der zweite, der fiel noch vor dem ersten runter.
Ach was, jawohl.
Ja, da hatte ich letztes Jahr im Dezember ein sagenhaftes Glück. Also sowas ist mir, beziehungsweise vielleicht auch, glaube ich, wie ich weiß, noch keinem anderen passiert, bei einem Einsatz 8 Viermotoren hier abzuschießen.
Acht bei einem einzigen Einsatz? Jawohl. Das muss ja fabelhaft gewesen sein, Herr Major.
Da hatte ich das Glück, da ist der Angriff ging nach Frankfurt. Wir wussten ja nicht, welches Angriffsziel es war. Dauerte noch keine 2 oder 3 Minuten und mein Emil schrie, hinten, hinten, hinten. Ich denke schon, schenkt mal einer am Leitwerk und schießt mich ab. Aber es war ein Viermotoriger, der ganz ruhig seine Bomben da nach einer deutschen Stadt karren wollte. Aber ich konnte ihn Gott sei Dank noch vorher damals hinfahren.
In unserer heutigen Frontberichtssendung berichten wir von der Kriegsfront der Heimat und der Kampffront gegen den Bolschewismus. In der Fortsetzung ihrer Mord- und Terrorangriffe gegen die deutsche Zivilbevölkerung griff in der vergangenen Nacht ein starker Verband britischer Bomber erneut westdeutsches Gebiet an. Unser an der Front der Heimat im terrorgeschändeten Westen eingesetzter Berichter Dr. Karl Holzammer hat das Wort.
Nicht nur bis in die Wohnstätten der Schaffenden, nein, bis in die Krankenstuben hinein tragen die Angloamerikaner ihren Terrorkrieg, wo die Stille des Hauses, die Kunst des Arztes und die Güte einer Schwester Heilung und Glück bedeuten, da bricht der Bombenlärm und die sinnlose Vernichtung auf die letzte Schranke der Ehrfurcht nieder. Man könnte jede dieser Terrornächte mit den menschenunwürdigen Gräueln am unschuldigen, gesunden wie kranken Leben belegen. Doch als Deutsche und als Soldaten halten wir es mit der Gesinnung unserer edelsten Geister, von denen einer Friedrich Schiller einmal sagt, denn das Gemeine geht klanglos zum Orkus hinab. Dieser Wahnsinn verdient nicht einmal eine Schilderung. Jede Untat fordert die Tat allein. Doch wir können den Schmerz nicht aus den Gesichtern verwischen. Die Folgen des Terrors stehen als Kläger auf und sprechen stündlich das Urteil über die, die ihn allen Warnungen zum Trotz ausgelöst haben. Wer bei der Bergung der Verletzten, wir dürfen ruhig sagen, der Verwundeten, bei Nacht oder Tag die Ruhe hat bewundern dürfen, mit der die Geborgenen an den Rettungsstellen übernommen wurden, mit der man sie verband und pflegte, zum zweiten oder dritten Krankenhaus brachte, wenn das erste selbst in Flammen stand, und mit der sie schließlich der Arzt operierte, bevor noch die Entwarnung alle Verschonten aus den Kellern rief, der hat einen Hauptverbandplatz an der Front erlebt, ohne im Osten oder in Afrika gewesen zu sein.
Während bald die halbe Nation zitternd in den Luftschutzkellern sitzt, gibt es zur Ablenkung und Zerstreuung breit angelegte Unterhaltung.
Davon geht die Welt nicht unter, sieht man sie manchmal auf Grau. Einmal wird sie wieder bunter, einmal wird sie wieder himmelblau. Geht mal drüber und mal drunter, wenn uns der Schädel aufraut. Davon geht die Welt nicht unter, sie wird ja noch gebraucht. Davon geht die Welt nicht unter, sie wird ja noch gebraucht.
Auszeichnungen, die die Künstler des deutschen Films in Zeiten des Friedens am heutigen Tage in großer Zahl hätten entgegennehmen dürfen, müssen im Kriege auf zwei Männer beschränkt bleiben, deren Wirken allerdings als beispielhaft für die künstlerische und kulturpolitische Bedeutung des deutschen Films bezeichnet werden muss. Es handelt sich um die beiden Meisterregisseure Veit Harlan und Wolfgang Liebeneiner. Sie, Herr Harlan, und Sie, Herr Liebeneiner, haben in den letzten Jahren eine Reihe von Filmen geschaffen, die Ihre besondere Auszeichnung am heutigen Ehrentag des deutschen Films zum 25-Jahres-Jubiläum der UFA vor allen anderen rechtfertigt. Sie, Herr Harlan, wirken seit Jahren als Regisseur mit überragender künstlerischer Meisterschaft und bemühen sich in besonderem Maße um die filmische Auswertung der durch die technische Entwicklung gegebenen Möglichkeiten. Ihre hervorragenden Leistungen stehen im Zeichen Ihres Ringens um den Stoff. In Ihren besten Filmen haben Sie besonders während des Krieges das deutsche Volk beim Portefeuille gefasst und es dadurch in seiner moralischen Widerstandskraft gestärkt. Sie, Herr Liebeneiner, haben sich neben Veit Harlan ebenfalls zu einem wahren Meister der Filmregiekunst entwickelt. Die künstlerische Ausgewogenheit Ihrer Filme und Ihr zuchtvolles Maß bei der Anwendung aller Wirkungsmittel haben wesentlich dazu beigetragen, den deutschen Film zu einem Kunstwerk deutschester Art zu stempeln. Ihre hervorragende Begabung für die Darstellung politisch-historischer Stoffe hat Ihnen in diesem Kriege die größten Erfolge gebracht und dem deutschen Volke eindrucksvollste Ausschnitte aus seiner politischen Geschichte vor Augen geführt. Der Führer anerkennt Ihre hervorragenden künstlerischen Leistungen dadurch, dass er Ihnen, Herr Harlan, und Ihnen, Herr Liebeneiner, den Titel Professor verleiht. Millionen Menschen sitzen jeden Abend vor der flimmernden Leinwand, um sich durch die jüngste Kunst, den Film, unterhalten, erheben, erbauen und erschüttern zu lassen. Sie alle stehen damit im Dienst am Volk und an unserer nationalen Zukunft. Sie steuern einen wirksamen Beitrag zur Gestaltung unserer Zeit bei. Sie sind Künder der Zeit und aus der Gegenwart heraus strahlt ihr Wirken in unsere nationale Zukunft. Es gibt kein größeres Glück unter den Menschen als das, nicht nur von der Zeit gestaltet zu werden, sondern die Zeit auch mitzugestalten. Das ist die schönste Aufgabe, die es auf Erden geben kann. Ihr zu dienen ist des Schweißes der besten Wert. In diesem Sinne möge die UFA in das zweite Vierteljahrhundert ihres Wirkens eintreten, im Stolz auf vergangene Leistungen und in härtester Forderung an sich selbst. Ihr Wahlspruch soll dabei lauten, im alten Geist zu neuen Zielen.
Was ist? Warum drehen wir nicht? Wollen wir nicht Kaffee trinken? Aufnahme.
Die Wirklichkeit nach zwei Kinostunden wird immer trostloser. Auf die sich ständig häufenden Rückschläge und Niederlagen reagiert das Regime mit einer Verschärfung des inneren Terrors. Der Glaube an den Endsieg wird zur Existenzfrage. Wer anderes hört oder gar glaubt, als vom Propagandaministerium zugestanden, ist ein Verräter.
Wir weisen darauf hin, dass sich das Rundfunkprogramm jetzt abschaltet. Im Reichsprogramm hören wir bis 20 Uhr deutsche Jugendmusik gespielt. Und im
Anschluss daran...
Dem totalen Kriegsgeschehen steht eine totale Rundfunkpropaganda gegenüber. Auf immer neuen Wellen, in allen Sprachen, entbrennt ein Nervenkrieg um die psychologische Widerstandskraft einer bebenden Nation. Die Frequenzen des Gegners werden für eigene Sendungen genutzt. Stationsansagen werden gefälscht. Starke Richtstrahler zerhacken die Programme des Feindes.
Die Ostfront ist die Leichenmine für die Hitlerarmee. Aus Russland kommt niemand mehr zurück. Hunderttausende unserer Soldaten erfrieren. Sie haben nichts zum Fressen. Jeden Tag sinken 10.000 ins Massengrab. Der Hitler ist das größte Verbrecher der Weltgeschichte. Das Volk muss den Krieg ein Ende machen.
Wer am Sieg zweifeln sollte, verdient nicht, zu unserer Gemeinschaft zu gehören. Wer auf das Wort des Feindes achtet, ist ein Verräter an unserer Sache. Wer die deutsche Kampfkraft durch Weitertragen erlogener feindlicher Gerüchte schwächt, versündigt sich damit am Opfersinn unseres Volkes, der vom Heldentod von Hunderttausenden gefallenen Soldaten umfloht ist. Man muss deshalb den schwätzenden Subjekten sofort in die Parade fahren. So wenig sie zahlen und einflussmäßiger ausmachen, das feindliche Ausland glaubt trotzdem, sich auf sie berufen zu können. Wir aber wollen in einer sauberen Kriegsatmosphäre leben. Unser Volk hat verdient, dass es gegen geisteskranke Weltapostel, auch wenn sie unbewusst handeln und eine lächerliche Minderheit darstellen, in Schutz genommen wird. Gegen Gerüchte und Geschwätz erhebt sich die harte Wirklichkeit dieses Krieges. Diese wird von der Kraft der Waffen und der Kraft der Herzen bestimmt. Das deutsche Volk besitzt dies in überreichem Maße. Es muss sie nur gebrauchen. An seiner Seite stehen tapfere und treue Bundesgenossen, die Völker der Achse, die gleich wie wir um ihr Leben kämpfen. Fast ganz Europa arbeitet im Dienste unserer Kriegführung. Es wird auch einmal in den Genuss der Früchte unseres gemeinsamen Kampfes und Fleißes kommen. Unser Erdteil wird nach dem Siege eine machtvolle kontinentale Gemeinschaft bilden, zusammengesetzt aus freien Völkern, die sich dem Dienst an einer gemeinsamen großen Sache widmen. Heute mehr denn je ist dem deutschen Volk in diesem Kriege seine größte geschichtliche Chance gegeben. Heute mehr denn je hat es darum die Pflicht, diese um seines und seiner Kinder Lebens willen auszunutzen. Die Nation wird sich der großen Stunde würdig erweisen. Sie wird deshalb auch den stolzesten Sieg ihrer Geschichte erleben. Er wird uns nicht geschenkt. Wir müssen ihn uns durch stetes Ausharren in Kampf und Arbeit und Opfer verdienen. Niemand weiß besser als wir, wie schwer und hart das ist und wie viele bittere Opfer es erfordert. Noch schwerer, noch härter und noch bitterer aber wäre unser ganzes zukünftiges Schicksal, wenn wir uns der großen Bewährungsprobe nicht gewachsen zeigen wollten.